Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Gefahr für Gesundheit und Umwelt? Die Wissenschaftsakademie Leopoldina kritisiert Pläne der EU in ihrem Positionspapier zum Pflanzenschutz. Dazu ein Gespräch mit dem Umweltwissenschaftler Ralf Schäfer. Anschließend nehmen wir Sie mit zu den Seegraswiesen in Nord- und Ostsee, ein Ökosystem, das dringend besser geschützt werden muss. Wie auch Seen, in denen sich die invasive Quaggermuschel rasend schnell ausbreitet. Und zu Beginn geht es um die Pläne zur Pflegeversicherung. Noch ist es ein Referentenentwurf, aber das, was zur geplanten Pflegereform von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen bekannt geworden ist, hat schon auf breiter Front Widerstand hervorgerufen. Die finanzielle Lücke bei der Pflegeversicherung wird immer größer und es soll gespart und die Einnahmen sollen erhöht werden. Am Telefon ist Martin Kielimann, Pflegereferent beim Sozialverband VdK. Guten Tag, Herr Kielimann.
Guten Tag, hallo.
Wer jetzt schon in stationärer Pflege ist, bekommt nach einem Jahr gestaffelt einen Leistungszuschlag und der soll gestreckt werden. Was heißt das für aktuelle und künftige Heimbewohner?
Ja, vielen Dank für die Frage. Und zwar haben wir aktuell ca. 3.200 Euro, die jemand in der stationären Pflege zahlen muss, zusätzlich zu den Kosten, die von der Pflegeversicherung übernommen werden. Die teilen sich auf in Pflegekosten, Investitionskosten und die Hotelkosten. Und derzeit ist es so, dass sie innerhalb des ersten Jahres 15% von diesen Pflegekosten getragen werden, also zusätzlich übernommen werden. Und das staffelt sich dann auf 30% ab dem ersten, ab dem zweiten 50% und dann den dritten Jahr 75%. Diese Staffelung soll jetzt erhöht werden, sodass sie quasi bis zu 4,5 Jahren warten müssen, bis sie diese letzte Stufe erreichen. Wenn Sie jetzt dem gegenüberhalten, dass Sie derzeit einen durchschnittlichen Aufenthalt von ca. 2,5 Jahren einrechnen können bei jemandem, der in der stationären Pflege ist, dann diese Tendenz ist sinkend, dann werden das viele Menschen auch gar nicht erreichen. Und die Auswirkung wird eben sein, dass durch diesen Druck, der dadurch erzielt wird, durch diesen finanziellen Druck, der Druck eben darauf steigt, nicht so schnell, nicht eher später dann eben in die stationäre Pflege zu gehen. Und das führt dann eben dazu, dass sie eben auf die Angehörigen und auf die Versorgungssituation Druck ausüben und das eben zu einer Verschlechterung dieser Situation kommen wird. Das heißt also, pflegende Angehörige und Pflegebedürftige werden durch diese Regelung unter anderem mehr belastet.
Die weitaus meisten Pflegebedürftigen, die werden ja zu Hause von ihren Angehörigen unterstützt. Und geplant ist nun, dass die Pflegekassen für sie künftig geringere Rentenbeiträge zahlen. Was sagen Sie dazu?
Ja gut, also 86% werden zu Hause gepflegt. Von diesen 86% wird über die Hälfte allein nur von pflegenden Angehörigen gepflegt. Das heißt also, diese Menschen arbeiten oder sind gar nicht arbeitstätig und konzentrieren sich ganz auf die Pflege und haben häufig genug vielleicht auch gar keine Absicherung. Das heißt also, die Absicherung, Krankenversicherung und eben die zusätzliche Rentenversicherungspunkte, die laufen häufig genug nur noch über solche Regelungen. Und solche Regelungen jetzt da Einsparungen durchzuführen, führt dazu, da ist eine fehlende Wertschätzung gegenüber diesem Personenkreis. Gleichzeitig müssen wir dazu sagen, dass durch die Regelungen, die noch im Gesetz drin stehen, eben durch die höheren Zugangshürden zu Pflegegraden, etwa ungefähr im Jahr 100.000 Menschen weniger überhaupt eine Pflegegrad bekommen und weitere 100.000 Menschen vom Pflegegrad 2 in den Pflegegrad 1, Pflegegrad 3 in den Pflegegrad 2 wandern. Und durch diese Herabstufung werden eben auch, weil sie erst ab dem Pflegegrad 2 diese Rentenversicherungsbeiträge bekommen, noch weniger. Also sie haben eine Kürzung von mehreren Seiten. Einerseits der Zugang zu den Leistungen, andererseits eben, dass sie weniger Rentenpunkte bekommen. Und dieser fehlende Ausgleich ist dann eben ein höherer Druck auf die Angehörigen. Und es führt eben zu mehr Altersarmut. Und das vor allem, weil es mehrheitlich Frauen betrifft, vor allem bei Frauen.
Soweit Martin Kielimann vom Sozialverband VdK zu den Plänen der Bundesgesundheitsministerin in Bezug auf die Pflegeversicherung. Dankeschön nach Berlin.
Vielen herzlichen Dank.
Pflanzenschutzmittel. Strenge Zulassungsverfahren sind Pflicht für jeden neuen Wirkstoff, der auf den Markt kommt. Die Zulassung ist zudem auf 10 Jahre begrenzt. Dann muss neu geprüft werden. Bisher. Denn die EU will Verwaltungsabläufe verschlanken und in diesem Zusammenhang die Verfahren zur Zulassung entfristen. Eine Lockerung, zu der die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, gerade ein Positionspapier verfasst hat. Am Vormittag habe ich mit dem Umweltwissenschaftler Dr. Ralf Schäfer gesprochen. Er ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und Mitautor des Positionspapiers. Auf die Neubewertung von Wirkstoffen will die EU künftig also weitgehend verzichten. Ich fragte ihn, mit welchen Folgen?
Also das hat sicherlich eine klare Folge für die Risiken im Gesundheits- und Umweltbereich, die wahrscheinlich erhöht werden. Nämlich bisher werden sehr viele Substanzen, vor allen Dingen im Rahmen dieser Neubewertung, vom Markt genommen, weil nach 10 Jahren zum Beispiel neue Erkenntnisse vorliegen und inakzeptable Risiken festgestellt wurden oder der Hersteller weiß, dass diese Neuzulassungsverfahren gar nicht erfolgreich sein könnten und beantragt das gar nicht erst. Das heißt, dieser Zeitpunkt ist bisher sehr wichtig dafür, dass Substanzen mit inakzeptablem Risiko vom Markt kommen und der würde wegfallen. Es gibt die Möglichkeit, dass die Behörde nach wie vor Anträge stellt, kann bei der EU-Kommission jetzt dann beantragen nach den Plänen, dass ein solches Verfahren nochmal durchgeführt wird. Aber das ist eine entschiedene Umkehr der Beweislast. Ja? Also bisher muss der Hersteller regelmäßig die Sicherheit seiner Wirkstoffe nachweisen und zukünftig müsste eben die Behörde belegen, dass diese Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Und das ist natürlich eigentlich erst möglich, wenn Schäden in der Umwelt oder bei Menschen sichtbar sind. Insofern schlussfolgern wir dann auch im Papier, dass die Umweltvorschläge auch die Ziele, auf die sich die Europäische Union verpflichtet hat im Bereich der Landwirtschaft oder im Bereich des Umweltschutzes wie Biodiversitätsziele, dieses internationale Abkommen von Kunming-Montreal, die Erreichung von diesen Zielen gefährdet.
An welchem Beispiel lässt sich verdeutlichen, welche Probleme entstehen können für Gesundheit und oder Umwelt?
Ja, ein Beispiel wäre das Insektizid Chlorypyrifos. Das wurde 2020 nicht wieder zugelassen. Also das Neubewertungsverfahren kam zu dem Schluss, dass es inakzeptable Risiken für den Menschen gibt. Das beruhte vor allen Dingen darauf, dass es an Ratten und epidemiologische Studien, das heißt Studien an über größere Teile der Bevölkerung gab, vor allen Dingen an Kindern, bei denen eben Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung nahegelegt wurde. Und dieses Risiko war bei der ursprünglichen Zulassung noch nicht bekannt gewesen und bei der Neubewertung wurde dann gesagt, dass es nicht akzeptabel ist und der Stoff bekam keine neue Zulassung.
Auf welcher Datengrundlage wird eine Neubewertung vorgenommen?
Also bisher ist es so, dass die Neubewertung auf dem aktuellen Wissensstand basiert. Es gibt das erste Zulassungsverfahren, da wird geprüft. Und bei der Neubewertung werden dann alle neuen Erkenntnisse herangezogen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass hier bei der ursprünglichen Bewertung nur Herstellerdaten typischerweise vorliegen und gar keine unabhängigen Studien, zum Beispiel aus der Wissenschaft, weil der Stoff ja noch gar nicht im Einsatz ist. Fällt diese Neubewertung weg, würde das bedeuten, dass die neuen Erkenntnisse, die nach der Zulassung produziert werden, gar nicht mehr automatisch einfließen. Denn die Kommission schlägt auch vor, den Kenntnisstand auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Zulassung einzufrieren, offiziell, damit dieser Kenntnisstand harmonisiert ist über die Mitgliedstaaten, die danach die einzelnen Produkte zulassen müssen. Aber das hätte eben auch zur Folge, wenn jetzt neue EU-Kriterien eingeführt werden, zum Beispiel wurden hormonell wirksame Substanzen in 2018 erstmals EU-Kriterien dafür definiert, um diese zu testen und Wirkstoffe daraufhin, ob sie hormonell wirksam sein können im Menschen oder in Tieren, überprüft und wenn jetzt ein Stoff zum Beispiel 2016 zugelassen worden war und wir behalten diesen Zeitpunkt der Zulassung bei für die Daten, dann würde der Stoff niemals auf die hormonelle Wirksamkeit überprüft worden sein, also auf mögliche Schädigung des hormonellen Systems.
Was schlagen Sie stattdessen vor?
Nun ja, prinzipiell ist Verwaltungsaufwand reduzieren sicherlich ein gutes Ziel und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu erreichen. Die Neubewertung komplett abzuschaffen ist sicherlich der radikalste Ansatz. Es gäbe sicherlich mildere Maßnahmen, um die Schutzfunktion zu erhalten und gleichzeitig bürokratischen Aufwand zu reduzieren. Zum Beispiel könnte man sagen, Wirkstoffe, die nachweislich ein geringeres Risiko haben, könnten nach 15 oder 20 Jahren geprüft werden. Oder solche, die die erste Neubewertung überstanden haben, bekommen auch eine längere Zulassung. Da gibt es bisher wenig Ermessensspielraum, der könnte da eingeführt werden. Und gleichzeitig eben riskante Stoffe, bei denen schon bei der Erstzulassung eigentlich bestimmte Risikoprofile auffallen, könnten häufiger getestet werden. Das würde eben tatsächlich Bürokratie abbauen, ohne die Schutzfunktion zu reduzieren. Was man gleichzeitig machen könnte, wäre auch, wir haben das bisher nämlich nicht, ein systematisches Monitoring einzuführen, dass eben nach der Zulassung die Anwendung systematisch überprüft wird. Also was jetzt an Exposition, also an zum Beispiel Belastungen bei Anwendern wie den Bauern im Blut nachzuweisen ist oder in der Umwelt zu messen ist und für Effekte feststellbar sind, das wird bisher nicht systematisch gemacht. Und wenn man das systematisch machen könnte, könnte man natürlich im Gegenzug sagen, man vereinfacht das Zulassungsverfahren stärker und schaut dann direkt und unmittelbar, was bei der Ausbringung in der Umwelt passiert und beim Menschen. Bisher findet das nicht systematisch statt, aber das im Bereich der Medikamenten machen wir das zum Beispiel auch und würde dann im Vergleich dazu, dass wir bisher die Schäden, denken Sie an die Neonicotinoide, die ja dann nach die Bienenschädlichkeit nach einigen Jahren erst festgestellt wurden, dann würde man das schneller nachweisen können und entsprechend auch reagieren können.
Ein weiterer Punkt sind die Fristen für den Verkauf und den Verbrauch fertiger Pflanzenschutzmittel. Die gelten bisher 1,5 Jahre über das Ende der Zulassung hinaus und die EU will den Zeitraum auf 3 Jahre verlängern. Wie finden Sie das?
Ja, bisher galt da ja, dass eine Verlängerung nur möglich war, wenn ein Stoff nicht wegen inakzeptabler Risiken für Mensch und Gesundheit vom Markt genommen werden soll. Dieser Zusatz im Gesetzestext wurde nun fallen gelassen, was letztendlich bedeutet, dass ein Stoff, der wegen nachgewiesener Krebsgefahr oder Umweltschäden verboten werden soll oder vom Markt genommen wird, noch 3 weitere Jahre verkauft und eingesetzt werden kann. Das ist mindestens mal schwer zu vereinbaren mit der Behauptung der Kommission, dass die Schutzstandards da gewahrt werden.
Soweit die Einschätzung von Ralf Schäfer, Mitverfasser eines Positionspapiers der Leopoldina, zu den Plänen der EU, Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel zu vereinfachen. Seegraswiesen, also Wiesen unter Wasser, sind ein extrem artenreicher Lebensraum. Heringe zum Beispiel kleben ihre Eier an die Blätter und auch viele andere Fische laichen hier oder nutzen die Wiesen als Kinderstube. Allerdings gibt es immer weniger dieser Unterwasseroasen. Wie kann man die Verbliebenen besser schützen und wie baut man Seegraswiesen wieder auf? Darüber haben internationale Wissenschaftler diskutiert und 8 konkrete Empfehlungen für Politik, Behörden und Praktiker entwickelt. Thomas Schröder hat die European Seagrass Recommendations gelesen und nimmt uns jetzt mit unter Wasser. Wie sieht so eine Seegraswiese aus?
Ja, das ist, also man kann sich das einfach auch im Sommerurlaub angucken. Da muss man sich gar nicht so weit ins Wasser wagen. Das geht schon so ab 1-2 Metern los. Und ich bin selbst mal im Sommer in so einer Wiese geschnorchelt. Die war so über und über mit winzigen lilafarbenen Seesternen überstreuselt. Und wenn dann noch so das Licht von oben in diese langen hellgrünen Halme fällt und sich bricht, dann sieht das echt so ein bisschen aus wie ein Zauberwald. Und wenn man ein bisschen Geduld hat, lässt sich da auch eine ganze Menge entdecken. Zum Beispiel Stichlinge, Seenadeln, Krebse oder kleine Garnelen.
Da ist also ziemlich viel los. Aber warum genau sind Seegraswiesen so wertvoll?
Ja, dafür gibt es sehr viele Gründe. Zum einen binden die viele Nährstoffe und wirken dadurch der Überdüngung der Meere entgegen. Also das ist ja gerade in der Ostsee ein großes Problem und führt immer wieder zu Sauerstoffmangel und Fischsterben. Dann speichern gerade alte Seegraswiesen auch viel Kohlenstoff in ihren Wurzeln und im Sediment ab. Und diese Wurzeln, die sind so ganz dicht, die stabilisieren auch den Meeresboden und verhindern so, dass Küsten erodieren. Wie stark der Effekt ist, das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Art des Seegrases ab. Also da gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel so ein spitteliges, dünnes, kurzes Seegras in der Nordsee. Da ist dieser Effekt natürlich nicht so ausgeprägt. Aber dann gibt es auch so große Posidonia-Seegraswiesen im Mittelmeer. Das bildet so meterdicke Wurzelmassen. Und darin ist dann richtig viel Kohlenstoff gespeichert. Und das stabilisiert den Boden natürlich auch viel stärker. Last not least, in den Wiesen wächst auch der Fischnachwuchs heran. Das heißt, da gibt es mehr Dorsche, Wittlinge oder Klippenbarsche als in anderen Gebieten. Und schwedische Forscher haben alles das mal zusammengerechnet und aufaddiert. Und danach produziert so eine fußballfeldgroße Seegraswiese Werte in Höhe von etwa 100.000 Euro.
Warum sind jetzt diese erwähnten Handlungsempfehlungen nötig?
Ja, Seegraswiesen gehen weltweit zurück um ungefähr 7% jedes Jahr. Also es sind riesige Flächen, die da verschwunden sind. Die sind auch bei uns in unseren Meeren verschwunden. Jetzt ist es so, in der Nordsee hat sich die Lage stabilisiert. Andersrum. In der Ostsee hat sich die Lage stabilisiert und in der Nordsee gehen die Seegrasbestände aber weiter zurück.
Wie kommt das?
Ja, an sehr vielen Orten, auch in der Ostsee, ist die Eutrophierung das größte Problem, also die vielen Nährstoffe. Dadurch wachsen schleimige Algen und die setzen sich auf das Seegras und machen das Wasser auch trüber. Und dadurch haben Seegraswiesen in größeren Wassertiefen einfach nicht mehr genug Licht bekommen und sind dann da abgestorben. Früher konnte man die hier in der Ostsee bei uns in bis zu 15 Metern Wassertiefe finden und heute wachsen die gerade mal mehr so ja, im Bereich von 1 bis 3 Metern. Und in der Nordsee kommen noch Trübungen durch die Strömung dazu. Da weiß man aber auch noch nicht ganz genau, warum das Seegras da so stark abnimmt. Historisch gab es auch mal so einen Keim, da ist ganz viel Seegras weggestorben. Erwärmung, das kann man sich auch vorstellen, ist auch nicht so gut fürs Seegras. Ebenso wie Schiffsanker, die Pflanzen zerstören. Und in Schweden hat man noch was ganz Merkwürdiges beobachtet. Da waren in einer Bucht massenhaft Krebse, die einfach die Halme von frisch angepflanzten Seegraswiesen abgeschnitten haben. Man weiß nicht wieso.
Was schlagen die Wissenschaftler jetzt vor? Was muss passieren?
Ja, der wichtigste Punkt kommt gleich an erster Stelle. Die Wiesen, die da sind, besser schützen. Also Ankerbojen schaffen, damit die Anker nicht durch die Wiesen flügen oder Nährstoffeinträge reduzieren. Weil was erstmal kaputt ist, das holt man nicht so leicht wieder zurück. Da gibt es zwar mittlerweile viele tolle Projekte, bei denen Seegras wieder angepflanzt wird. Das ist aber ganz schön mühsam, teuer und auch alles andere als trivial. Darum geht es in den meisten anderen Handlungsempfehlungen.
Was genau ist so schwierig?
Das ist einfach wahnsinnig aufwendig. Also erstmal kann man ja nicht einfach irgendwo Seegras hinpflanzen, sondern muss einfach schauen, welches Gebiet eignet sich. Manchmal wird auch noch extra so eine Sedimentschicht vorher ausgebracht. Dann muss man die Pflanzen meistens vorher aus einer Spenderwiese entnehmen. Auch da gibt es genaue Vorschriften, damit man eine bestehende Wiese nicht kaputt macht.
Ja, das Seegras ist ja eine Pflanze, aber säen wie im Garten kann man sie offenbar nicht so einfach, oder?
Theoretisch schon. Also man kann die Samen sammeln und das versucht man auch. In der Praxis ist das in einem Meer natürlich nicht so leicht. Da kommt ein Tier und frisst den Samen auf oder es kommt ein Sturm und das wird weggespült. Also das hat bisher oft nicht so gut geklappt. Aber daran kann man ja arbeiten und deswegen stehen in den Empfehlungen auch ein Austausch über Ernte-, Anpflanzungs- und Lagerungstechniken. Und dann soll es natürlich auch noch ein Monitoring geben. Das ist wie im Garten, ne? Nicht alles, was ich anpflanze, ist 1 oder 2 Jahre später auch noch da. Also siehe schwedische Krebse.
Seegraswiesen. Ein Ökosystem braucht mehr Schutz. Wie der aussehen kann und warum das so ist, sagte Thomas Schröder. Vielen Dank dafür. Und wir bleiben im Wasser, diesmal in dem von Seen. Dort breitet sich nämlich die Quaggermuschel aus und zwar mit beängstigendem Tempo. In wenigen Monaten haben sich zum Beispiel in Bayern die Bestände dieser invasiven Art ganz enorm vermehrt. Susanne Lettenbauer berichtet.
Ja, war natürlich im ersten Moment schon ein Schock.
An den Zufallsfund vor einigen Monaten kann sich Sascha Scharp von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Starnberg gut erinnern. Wenige Millimeter große Larven waren bei einer Routine-Wasserprobe im Starnberger See gefunden worden. Die Quaggermuschel, zwischen 10 und 40 Millimeter groß, gehört zu den invasivsten Arten in Europa. Extrem fruchtbar und vermehrungswütig setzten die unauffälligen dreieckigen Muscheln in den vergangenen Jahren bereits im Bodensee Wasserrohre zu. Wasserwärmepumpen mit Seeanschluss funktionierten nicht mehr. Bis zu 30.000 Muscheln pro Quadratmeter sind im Bodensee keine Seltenheit mehr. Im vergangenen Jahr traf es schlagartig den Chiemsee. Vor allem tiefe Gewässer wie der Starnberger See mit 90 Metern und mehr sind ein ideales Verbreitungsgebiet, weiß Naturschützer Scharpf. Weshalb das Landratsamt Starnberg jetzt Badenden und Wassersportlern dringend rät.
Wenn ich jetzt weiß, ich war im Starnberger See und ich will jetzt dann zum Beispiel in den Wörthsee gehen zum Baden, dass ich meine Ausrüstung super gut trockne. Ich tue meine Badehose, meinen Badeanzug nochmal ordentlich waschen. Das machen viele wahrscheinlich eh. Wenn ich irgendwelche Luftmatratzen oder einen Sub, wenn ich sowas habe, dass ich dann wirklich schaue, dass ich das zwischendrin ordentlich trockne.
Optimal wäre, wenn Wassersportgeräte wie Stand-Up-Paddleboards, Luftmatratzen oder Schwimmreifen nach der Benutzung desinfiziert würden, sagt Sascha Scharpf. Auch größere Segel- und Motorboote sollten regelmäßig gereinigt werden. Verpflichtend sind die sogenannten Klarregeln noch nicht. Sie stehen für Kontrollieren, Leeren, Abspülen und Ruhen lassen. Das Landratsamt Starnberg bietet derzeit alternativ kostenlos Desinfektionstücher an den noch nicht befallenen Seen an.
Wir geben die beim Pilsensee und beim Wörthsee an den Kiosken momentan kostenfrei aus. Das ist ein Testbetrieb. Mal gucken, wie lange das so geht.
Die drei Hauptprobleme. Einerseits fressen die Quaggermuscheln wie kleine Staubsauger alle Schwebteilchen, die in Gewässern vorkommen. Die Artenvielfalt und der Fischbestand sinken dramatisch. Zum anderen wuchert die aus dem Schwarzen Meer stammende Art innerhalb weniger Wochen ganze Seeabschnitte in bis zu 200 Metern Tiefe zu. Vor allem bei Wassersportlern, Schwimmenden und Badenden können die extrem scharfkantigen Muscheln zudem für Fuß- und Handverletzungen sorgen, klärt Gewässerökologe Herwig Stibor auf.
Wenn die Badeleitern zuwachsen, und wir haben das selbst am Chiemsee ebenfalls schon, dass die Zahl von Schnittwunden zunehmen kann. Das heißt, man muss ein bisschen schauen, wo man hinsteigt oder wo man hingreift, weil die Schale ist dünn, die kann schnell brechen und sie ist auch sehr scharf. Und dann kann man da einen ordentlichen Schnitt haben.
Die invasiven Quaggermuscheln sorgen auch im Ruhrgebiet an den Talsperren für Sorgen, in den Berliner Seen und im Mittellandkanal in Niedersachsen. Eine bundesweite Regel zur Eindämmung gibt es nicht, heißt es vom Umweltbundesamt. Die Verantwortung liegt bei den Bundesländern. Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser versucht derzeit Lösungen für Deutschlands Wasserstraßen und Gewässer zu finden. In der Schweiz setzt man mittlerweile auf drastische Maßnahmen, erklärt Umweltwissenschaftler Piet Spark vom Schweizer Wasserforschungsinstitut EAWAG. Boote müssen verpflichtend von zertifizierten Firmen intensiv gereinigt werden, wenn sie den Bodensee verlassen. Per App wird die Einhaltung streng kontrolliert. Soweit denkt man am Chiemsee und Starnberger See noch nicht. Der Schweizer Gewässerökologe Piet Spark als Mitglied der Bodensee-Gewässerkommission appelliert nach dem Fund am Starnberger See an alle, die sich auf und in Seen bewegen.
Das Einzige, was man machen kann, ist kein Wasser von einem See zu einem anderen See. Und das bedeutet, dass alles, was nass ist, das hat Wasser. Eine nasse Badehose reicht. Das ist natürlich nicht wirklich so. Aber Tausenden von Menschen in nasse Badehosen sind auch ein Risiko. Ja? Aber das größte Risiko, das sind Boote sind und so weiter und so fort. So kein Wasser von einem Gewässer in ein anderes. Grundsätzlich nicht. Nicht nur wegen Quaggermuschel, auch wegen anderer potenzieller invasiver Arten.
Ist die Quaggermuschel erstmal in einem Gewässer angesiedelt? Bleibt sie. Gegenmaßnahmen gibt es nicht. Fische und Vögel fressen sie zwar im flachen Wasser, in den tieferen Seen hat sie aber keine natürlichen Feinde mehr.
Die Quaggermuschel breitet sich aus, eine invasive Art, unter anderem in den Seen Bayerns. Und soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Ich bin Susanne Kuhlmann und verabschiede mich.